Leider ist kein Friede in Sicht, weil die Standpunkte noch zu weit voneinander entfernt sind. Es wird der Grundsatz auch nicht beachtet von den Europäern, dass man Frieden nur finden kann, wenn man die Interessen beider Seiten versucht, miteinander abzustimmen. Trump will raus aus der Ukraine. Das ist offensichtlich. So, die Russen haben ihre Ansprüche, würden natürlich auch gerne den Krieg beenden. Dann haben wir Selenskyj. Selenskyj ist zumindest jemand, der in dem Moment nicht mehr Präsident ist. Ist, wenn der Krieg beendet ist. Zudem profitiert die Führungsklique, um ihn in großem Umfang von den Finanzzuweisungen des Westens. Dann gibt es die Europäer, die eigentlich das größte Interesse haben sollten, dass dieser Krieg morgen zu Ende ist. Aber aus merkwürdigen Gründen wollen die Europäer diesen Krieg nicht beenden. Die Ukrainer selber, die wollen auch Frieden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich glaube, dass immer mehr Ukrainer auch die offizielle Erzählung nicht mehr glauben, dass Staaten Propaganda betreiben und auch Desinformation einsetzen, das dürfte klar sein. Allerdings haben wir ja auch, ich sprach davon, im Westen so viele Lügenerzählungen, dass wir zuerst mal anfangen sollten, bei uns wieder auf die Wahrheit zu besinnen. Aber was wir in der Brüsseler Bürokratie erleben, an der Spitze eben mit zwei Frauen, die total unfähig sind, das spottet jeder Beschreibung. Und nachdem die EU-Instanzen, so muss man ja sagen, eben zu Mitteln greifen, die man nur aus Diktaturen oder autoritären Systemen kennt, das ist für mich ein Ausweis, dass diese europäischen Institutionen in der Spitze total verrottet sind.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Seller und heute haben wir im Podcast eine hochinteressante Stimme, eine hochinteressante Person, Oscar Lafontaine, der Doyen der Linken sozusagen, ehemaliger deutscher Finanzminister und Experte, wenn es um die Außenpolitik geht, auch für Deutschland, um Krieg und Frieden. Eine, ja, renommierte Stimme, Herr Lafontaine, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht erste Frage. Wir haben 4 Jahre nun diesen Krieg in der Ukraine. Wo stehen wir? Wie beurteilen Sie die Lage? Was ist Ihre Standortbestimmung?
Leider ist kein Friede in Sicht, weil die Standpunkte noch zu weit voneinander entfernt sind. Es wird der Grundsatz auch nicht beachtet von den Europäern, dass man Frieden nur finden kann, wenn man die Interessen beider Seiten versucht, miteinander abzustimmen. Mal zunächst einmal muss doch der wichtigste Imperativ der sein, dass wir Frieden bekommen, zumindest einen Waffenstillstand, dass das Sterben aufhört. Auch den muss man möglich machen. Bisher hat man den dadurch verhindert, dass man nicht zugesichert hat, dass man aufhört, Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern. Das ist natürlich die Bedingung für einen Waffenstillstand. Und dann müssen Friedensverhandlungen kommen. Und die Bedingungen sind ja seit langem bekannt, die aus russischer Sicht gestellt werden, aber bisher von westlicher Seite, in diesem Fall jetzt von europäischer Seite, noch nicht aufgegriffen worden sind. Die Russen möchten, um es zu übersetzen, keine Truppen und Raketen an ihrer Grenze haben, die sie bedrohen. Genauso wenig wie die USA irgendwelche russischen oder chinesischen Truppen an ihrer Grenze haben wollten oder Raketen dieser beiden Länder, so wenig wollen die Russen US-Raketen und Truppen oder europäische Raketen und Truppen an ihrer Grenze haben. Übersetzt heißt das, die Ukraine muss neutral bleiben. Und dann gibt es eben den Streit um die Ostukraine. Und da wundere ich mich über das Gerede in Europa, dass man das Selbstverständliche nicht aufgreift. Und das ist doch, dass man sagt, was wir seit langem fordern, die Ostukrainer wollen, sollen selber abstimmen, wohin sie wollen, nicht. Also die Chefredakteure der Medien bestimmen, wohin die wollen oder auch meinetwegen die Westukrainer oder die Russen. Nein, die Ostukrainer sollen das selbst bestimmen, dass man diesen Gedanken in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr hört. Zeigt auch, dass es die politische Diskussion wesentliche Dinge außen vor lässt.
Wo klemmt's? Bei wem klemmt's? Wer ist aus Ihrer Sicht, wer oder was ist Hauptverhinderer, dass wir diesem Frieden näher kommen?
Lange Zeit waren es ja die USA, die einfach die Absicht hatten, den Rivalen Russland zu schwächen, was sie ja oft selbst gesagt haben. Man muss immer wieder darauf hinweisen, da bestimmte Wahrheiten einfach in der jetzigen Diskussion abgestritten und geleugnet werden. Also die USA haben das sehr oft wiederholt. Mittlerweile ist der Wechsel im Präsidentenamt zu verzeichnen und Trump will raus aus der Ukraine. Das ist offensichtlich. Das heißt, er will Frieden. Dabei ist es unwichtig, dass er in erster Linie geschäftliche Interessen im Auge hat. Das ist mir lieber, als wenn jemand eben unter Vorgabe irgendwelcher Ziele, die unrealistisch sind, eben den Krieg immer weiterführt. Er will raus. So, die Russen haben ihre Ansprüche, würden natürlich auch gerne den Krieg beenden, denn die Meinung, dass Russland eben zufrieden ist, dass dieser Krieg immer länger läuft, kann ich nicht nachvollziehen. Auch die Russen erleiden Verluste und müssen auch wirtschaftliche Schäden in größerem Umfang hinnehmen. Also sie wollen diesen Krieg beenden, allerdings haben sie ihre Bedingungen, die bekannt sind. Dann haben wir Selenskyj. Selenskyj ist zumindest jemand, der in dem Moment nicht mehr Präsident ist, wenn der Krieg beendet ist. Zudem profitiert die Führungsklique um ihn in großem Umfang von den Finanzzuweisungen des Westens. Es herrscht ja dort ungeahnte Korruption. Also die Führungsklique möchte den Krieg nicht beenden, ist meine Einschätzung, weil es verständlich ist, dass jemand, der eben ein Präsidentenamt hat und daraus große Vorteile zieht, dieses Amt nicht abgeben möchte. Das ist einfach eine Tatsache für mich, die muss ich in Rechnung stellen. Dann gibt es die Europäer, die eigentlich das größte Interesse haben sollten, dass dieser Krieg morgen zu Ende ist, aber aus merkwürdigen Gründen wollen die Europäer diesen Krieg nicht beenden und suchen immer wieder neue Finanzmittel und sind damit eben von diesem Urteil Einsteins, das man Einstein zugeschrieben hat, betroffen. Er soll ja gesagt haben, der größte Wahnsinn ist es, wenn man etwas immer wieder macht und immer wiederholt und dann glaubt, man bekäme ein anderes Ergebnis. Also jetzt liefern wir 4 Jahre Waffen und finanzieren eben diesen Krieg und meinen, wenn wir das weitermachen, wird es besser. Nein, es sterben immer mehr Menschen, die Ukraine wird immer mehr zerstört. Das müsste doch eigentlich ein Grund sein zu sagen, wir hören auf und suchen jetzt einen Waffenstillstand und den Frieden.
Ich fasse zusammen, Trump will Frieden, Putin will Frieden, Zelensky, die Ukrainer, also die Führungsriege in der Ukraine und die Europäer wollen Krieg.
So sieht das zumindest aus, wobei man die wichtigste Gruppe ansprechen muss, die Ukrainer selber, die wollen auch Frieden, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich glaube, dass immer mehr Ukrainer auch die offizielle Erzählung nicht mehr glauben. Man sieht ja, in welchem Umfang die Ukrainer das Land verlassen. Und man sieht ja auch, dass die Ukrainer Schwierigkeiten haben, die Armee überhaupt noch aufrechtzuerhalten, weil die Leute sich weigern, eben den Militärdienst anzutreten und eben mit Gewalt zum Militärdienst gezwungen werden. Da gibt es ja genügend Videos. Ich glaube nicht, dass das alles Fake-Videos sind, obwohl man heute ja gerade in Kriegsfragen äußerst misstrauisch sein muss gegenüber allen Informationen. Aber das ist doch ziemlich gesichert, dass die Ukrainer nicht mehr wollen. Es ist ja auch nicht so schwer nachzuempfinden, dass Familienväter nicht in den Krieg ziehen wollen, wo sie wissen, dass die Gefahr zu sterben sehr, sehr groß ist und schon praktisch nach wenigen Wochen eben der Tod eintreten kann. Deshalb wollen die nicht mehr. Und sie haben ja auch völlig recht, dass sie nicht mehr wollen. Also alles spricht für ein Ende. Es gibt eben eine Minderheit, die an diesem Krieg immer noch interessiert ist. Natürlich auch vor allen Dingen diejenigen, die daran verdienen und Geschäfte damit machen wollen.
Was wäre in der jetzigen Situation, wie sie sich militärisch auf dem Schlachtfeld gibt, was wäre aus Ihrer Sicht ein guter Deal, den Russland eingehen würde und die Ukraine eingehen sollte?
Man müsste auf jeden Fall zu einem Waffenstillstand kommen, unabhängig jetzt mal vom Ausgang der Friedensverhandlungen. Und dieser Waffenstillstand müsste natürlich begleitet sein. Das kann man nicht oft genug wiederholen, weil es dann wiederum unter den Tisch fällt in den öffentlichen Erklärungen der Medien, durch einen sofortigen Stopp der Waffenlieferung. Denn es ist klar, dass die Russen nicht bereit sind, einen Waffenstillstand erneut einzugehen. Ich denke da an die Minsker Vereinbarung, wenn also weiter aufgerüstet wird. Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel und der ehemalige französische Präsident Hollande haben ja öffentlich erklärt, wir haben dieses Minsker Abkommen einschließlich Waffenstillstand, abgeschlossen, damit die Ukraine sich aufrüsten kann. Auch das darf man nicht weglügen und darf man nicht verschweigen. Und das erklärt, warum die Russen auf einen Waffenstillstand ohne diese Zusicherung nicht eingehen werden. Und sie wollen natürlich auch nicht sich zurückziehen auf die Ausgangspositionen, weil man ja auch sehen muss, dass Putin vor seiner Bevölkerung sich irgendwie rechtfertigen muss. Und wenn er sich jetzt zurückziehen würde auf die Ausgangspositionen, also auf die ehemalige russische Grenze, da würde natürlich gefragt werden, warum wurden so viele Menschenleben geopfert und warum wurde so lange Krieg geführt und warum lässt du die Ostukraine im Stich? Auch das wird ja immer wieder geleugnet. Die Ostukrainer sind ja jahrelang von Kiew mit Krieg überzogen worden und haben also Nachteile erlitten und wurden also mit allen möglichen Dingen konfrontiert, wie etwa dem Verbot ihrer Sprache und so weiter und so weiter. Also das muss gelöst werden, indem man die Interessen, ich sage es nochmal, aller berücksichtigt. Und was die Ostukraine angeht, führt kein Weg daran vorbei, sie selber entscheiden zu lassen, was mit ihnen geschieht. Und da höre ich jetzt schon natürlich die Argumente, ja, da sind ja jetzt nur noch Russen in der Ostukraine angesiedelt worden. Das ist ja keine redliche Abstimmung. Aber man kann natürlich nicht ganz existenzielle Tatbestände leugnend übergehen. Also dieser langjährige Krieg gegen die Ostukraine, von Kiew gegen die Ostukraine, der hat natürlich auch die Bedingungen für einen Friedensschluss mitgeschaffen. Und die Ostukraine möchte sich nicht mehr, jetzt zitiere ich die ARD, dem Terror Kiews aussetzen. Und daher muss man eben auch den Willen der Ostukraine in einen Abschluss integrieren.
Wie lesen Sie den russischen Präsidenten nach 4 Jahren Krieg? Was will der Mann, wenn man das Narrativ der Medien und der Politik in Westeuropa, im Westen generell anschaut, auch in der NATO, Münchner Sicherheitskonferenz, dann kommt man zum Fazit, dass dieser Mann ganz Europa einnehmen will, dass der Feldzug unmittelbar bevorsteht. Wäre aus Ihrer Sicht Putin an einem langfristigen Frieden tatsächlich interessiert? Was will dieser Mann? Wie beurteilen Sie aktuell Wladimir Putin?
Ja, ich kann ja nur von dem ausgehen, was an Tatsachen feststeht. Er hat ja vor Ausbruch des Krieges noch einmal einen Versuch gemacht, Verhandlungen auf den Weg zu bringen und hat den USA diese Verhandlungen angeboten. Aber die damalige Regierung Biden hat das ja schlicht abgelehnt, gesagt, wir wollen nicht mit euch reden. Das ist natürlich eine äußerst ungünstige Entwicklung gewesen. Und was die Ursache des Krieges angeht, erklärte ja Präsident Trump schon 24, da war er noch nicht Präsident, dass eben die NATO-Osterweiterung die Ursache des Krieges sei. Und im letzten Jahr hat Marco Rubio erklärt, dieser Krieg ist ein Stellvertreterkrieg zwischen zwei Atommächten, zwischen den USA und zwischen den Russen. Und diese Entwicklung eben, die also darauf hinweist, dass der Westen ein gerüttelt Maß an Schuld, das heißt die USA, ein gerüttelt Maß an Schuld an diesem Krieg haben und dass die wichtigsten Repräsentanten der USA das heute einräumen, konfrontiert uns ja mit der Tatsache, dass die Europäer und vor allen Dingen die Medien auch in Deutschland und Europa an der Lügenerzählung festhalten, dieser Krieg sei einfach nur so, mal eben so von Russland aus imperialen Gelüsten begonnen worden. Nein, die Russen konnten aus ihrer Sicht nicht länger zusehen, dass ein Bürgerkrieg in die Ostukraine gegen die russischsprachige Bevölkerung dort geführt wurde. Und sie wurden ja immer wieder aufgefordert, endlich einzugreifen. Und nachdem alle Versuche gescheitert sind, Verhandlungen aufzunehmen, haben sie dann die Armee also in die Ukraine geschickt. Und die Folgen sind ja jetzt bekannt. Wir haben nur noch Tod, Zerstörung.
Wie würden Sie als Mann, der ja nun auch schon einige Jahre im Geschäft ist, wie würden Sie mit einem Politiker vom Kaliber von Wladimir Putin sprechen? Wie würden Sie auf ihn zugehen? Ich meine, die deutsch-russische Beziehung, die ist ja speziell, die hat eine Vorgeschichte, eine Historie. Wie würden Sie auf Wladimir Putin zugehen? Was würden Sie ganz konkret sagen?
Ja, das Selbstverständlichste ist ja, dass ich das Gespräch suchen würde. Das muss man mit jedem, der eben ein Machtfaktor in der Welt ist, wenn man heute also Politik machen will. Das ist ja ein großes Problem unserer Diskussion. Man sagt also, mit Putin kann man keine Gespräche führen, weil er ein Diktator ist und Krieg will, was weiß ich auch immer. Ich nehme mal das Kriterium, weil er einen Krieg begonnen hat oder einen Krieg führt, kann man mit ihm nicht sprechen. Ja, dann dürfte man mit keinem US-Präsidenten mehr sprechen, denn die führen ständig Krieg. Also, wenn jetzt die westliche Gesellschaft nicht so verblendet wäre, völlig vernagelt wäre, dann wüssten sie, dass Putin in den letzten Monaten 7 Länder bombardieren ließ. Also man dürfte mit ihm nie Gespräche führen. Und diese Bombardements haben ja auch Opfer, haben ja auch Opfer zur Folge. Menschen sind gestorben. Und jeder weiß ja auch, dass der Gaza-Krieg mit all den vielen Todesopfern ohne die USA überhaupt nicht geführt werden könnte. Also wir müssen endlich lernen, wahrhaftig und ehrlich zu sein. Das ist das große Problem im Westen. Und nicht Opfer der eigenen Propaganda zu werden. Wenn man Frieden will, muss man mit denen reden, die dem Frieden zustimmen müssten. Da gibt es überhaupt keinen Weg daran vorbei. Und deshalb war es ein großes Versäumnis, eine große Blamage der europäischen Politik, die war noch nie so schlecht wie heute, dass eben alle möglichen Leute Friedensvorschläge in den letzten Jahren gemacht haben, die Chinesen, die Südafrikaner, die Brasilianer, ich weiß nicht, wen ich da alles nennen soll. Nur von Europa kam nichts, außer dann, als es nicht mehr anders ging. Wir wollen auch am Tisch sitzen, aber unser Vorschlag ist, dass wir Truppen in die Ukraine schicken wollen. Die nennen wir dann Friedenstruppen. Das zeigt eben, dass man überhaupt keine Bereitschaft hat, die Sicherheitsinteressen auch der russischen Seite, zu beachten.
Wenn Sie jetzt Kanzler Friedrich Merz beraten könnten, wie er ganz konkret vorgehen sollte, um diese Gespräche aufzugleisen und dann auch zu führen, wie würden Sie vorgehen? Würden Sie das selbst in die Hand nehmen? Würden Sie den Außenminister vorschicken? Würden Sie im Stillen
Um Gottes
Diplomaten?
Willen, der Außenminister ist ja jemand, der gesagt hat, Russland wird immer unser Feind sein. Also es ist ja auch ein Führungspersonal, das völlig ungeeignet ist und unqualifiziert ist, die Geschäfte zu führen. Aber wir haben sie nun mal und müssen damit leben. Also Merz hat sich so sehr aus dem Fenster gelehnt und Putin beschimpft und Russland eben dämonisiert, dass man eben versuchen müsste, über irgendwelche Kanäle zunächst einmal vorzufühlen, ob in irgendeiner Form die Möglichkeit besteht, doch wieder ein Gespräch aufzunehmen. Bei einer Rede hat Merz auch mal gesagt, wir müssen wieder längerfristig mit Russland in Verhandlungen eintreten. Am Tag darauf hat er wieder was anderes erzählt. Also wir sind da in einer schwierigen Situation, aber es führt kein Weg daran vorbei. Nur muss Putin den Eindruck haben, dass die Gesprächspartner die Sicherheitsinteressen Russlands respektieren. Wenn er den Eindruck nicht hat, hat er keine Aussicht, das Gespräch erfolgreich zu führen. Wir hatten ja immer vor einigen Jahren Gesprächsbedingungen von Scholz damals noch und eben den anderen europäischen Politikern. Also ihr müsst euch zurückziehen auf die Ausgangslinie, so als wäre nichts geschehen in der Zwischenzeit. Auf dieser Basis kann man natürlich keine Gespräche führen. Da muss man sagen, sind die Amerikaner viel weiter. Und aus welchen Interessen auch immer sind sie also viel glaubwürdiger im Moment, wenn es darum geht, den Frieden der Ukraine herzustellen, als die Europäer, die einfach an ihren Lügen festhalten und deshalb nicht weiterkommen.
Sehen Sie bei US-Präsident Donald Trump eine in sich konsistente Strategie auf dem Weg oder auf dem Weg zu einem Frieden? Nur zum Hintergrund, ich hatte kürzlich mal ein Gespräch, ein Interview mit dem US-Colonel Douglas MacGregor und der hat gesagt, er sehe da überhaupt keine Strategie. Trump mache das heute und am nächsten Tag etwas ganz anderes. Das sei erratisch und in sich total inkonsistent. Wie sehen Sie das? Sehen Sie bei Trump eine Strategie, eine Friedensstrategie?
Strategie im strengeren Sinne sehe ich auch nicht. Aber er hat also relativ verlässliche Grundlagen seiner Politik. Eine verlässliche Grundlage ist, er will Geschäfte machen. Wie immer man das beurteilt, da ist er glaubwürdig. Und er will jetzt Geschäfte mit Russland machen und hofft also auch, dass er und seine Entourage davon profitiert. Das ist für mich ein verlässlicher Faktor. Und dies führt ja auch dazu, dass eine Gefahr zumindest geringer geworden ist, die Gefahr eines Nuklearkrieges in Europa. Denn zur Zeit Bidens hat man ja überhaupt nicht mehr miteinander geredet. Das war ja alles unmöglich. Jetzt sind die Atommächte wieder miteinander im Gespräch. Das ist für mich ein großer Fortschritt für ganz Europa und für die Welt. Also er ist verlässlich, wenn es darum geht, Geschäfte zu machen. Und diese Dinge hat man auch gesehen. im Gazastreifen, als die Israelis Katar angegriffen haben und die dortigen Verhandler. Da muss wohl Trump auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, das ist nicht offiziell geworden, aber stand in der Weltwoche beispielsweise, dass eben vorher gerade Geschäfte abgeschlossen worden sind zwischen den Kataris und der Trump-Familie. Also da hört dann der Spaß auch bei Trump auf. Also diese Absicht, Geschäfte zu schließen und Geld zu verdienen, kann man ihm unterstellen, ist das eine. Das andere ist, dass er wirklich gerne gelobt wird und Lorbeeren erntet. Er wollte ja den Nobelpreis haben. Aber da ist er angesichts der Tatsache, dass er jetzt 7 Länder bombardiert hat in den letzten Monaten, nicht der geeignete Kandidat. Also vielleicht sollte man eben an dieser, ja, wie soll ich mal sagen, an dieser Eitelkeit dieses Menschen anknüpfen und sagen, er habe eine Chance, wieder eine ganz andere Stellung in der Welt zu erreichen, wenn es ihm wirklich gelingt, den Ukraine-Krieg zu beenden oder darauf hinzuwirken, dass er beendet wird. Und da glaube ich, dass er eben aus seinen geschäftlichen Interessen heraus an dieser Stelle konsequent handelt.
Mit was für Gedanken, eine kurze Klammer bemerkt, mit was für Gedanken verfolgen Sie diese Atombombendebatte in Europa? Die ist ja auch, da äußert sich auch immer mehr Politiker dazu, auch ganz im März ist zwar dagegen, aber es gibt andere, die dafür sind. Was kommt Ihnen da durch, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, das ist eine Debatte, die ja schon seit Jahrzehnten läuft. Das ist ja keine neue Debatte. Und wir haben eben die traurige Feststellung zu treffen, dass der Atomwaffensperrvertrag von allen Beteiligten gebrochen wird. Insbesondere in erster Linie auch wiederum von den USA, die eben die stärkste Macht der Welt sein wollen, die sich militärisch durchsetzen wollen und die eben nicht daran denken, abzurüsten. Ich meine, das muss man einfach mal aufgrund der Zahlen zur Kenntnis nehmen. Das ist also ganz schlimm. Und weil eben die Atommächte ihre Waffen nicht aufgeben wollen, gibt es immer mehr Mächte, die sagen, dann wollen wir auch welche haben. Das ist also eine sehr ungünstige Situation. Aber wir haben in Europa ja zwei Staaten, die Franzosen und die Engländer, die über Atomwaffen verfügen. Es ist nicht notwendig, also dies nur auszuweiten. Die Diskussion kommt ja nur deshalb auf, weil die meisten die Analyse des Günther Anders bestätigen, der mal gesagt hat, wir stellen heute Dinge her, die wir überhaupt nicht mehr begreifen. Also sie begreifen nicht mehr, was für ein riesiger Schrecken eine Atomwaffe ist. Das ist ja das Unvorstellbare, wenn man sieht, dass heute Waffen im Umlauf sind, die also das 100- bis 1000-fache der Hiroshima-Bombe an Sprengkraft haben, dann kann man sich das wirklich fast nicht mehr vorstellen. Mhm. Und wenn dann einfach so darüber gelabert wird, muss ich ja sagen, es ging hier um Erbsenzählerei, dann merkt man eben, dass tatsächlich die überhaupt nicht mehr wissen, worüber sie reden. Mhm. Die sicherste Rüstung ist, man kann das nicht oft genug sagen, Diplomatie. Denn zu Zeiten von Brandt und von Gorbatschow musste keiner Angst haben, dass er in einem Krieg aufwacht. Und das war die beste Aufrüstung überhaupt, Friedensgespräche. Leider begreifen das die derzeit Verantwortlichen, insbesondere Europa, überhaupt nicht. Wir haben ein Führungspersonal, das so schlecht ist, wie es noch nie der Fall war. Und die drei Hauptakteure, also Starmer, Macron und Merz, werden ja in der eigenen Bevölkerung mit großer Mehrheit abgelehnt. Das sind natürlich äußerst ungünstige Voraussetzungen. Insofern ist das für mich ein Geschwätz. Die Europäer sollten eben eine vermittelnde Funktion zwischen den Atommächten einnehmen und sollten auf atomare Abrüstung drängen, statt darüber zu schwadronieren, dass in Europa auch noch eine große Atommacht aufgebaut werden muss.
Wie finden Sie eigentlich, wenn wir gerade bei aktuellen Debatten sind, Macron, Starmer und Merz, die waren ja auch innig vor der russischen Desinformation. Wie real ist diese Gefahr tatsächlich aus Ihrer Sicht?
Na gut, dass Staaten Propaganda betreiben und auch Desinformation einsetzen, das dürfte klar sein. Da wäre es also völlig beschränkt, nur einer Seite die Desinformation zuzuweisen. Allerdings haben wir ja auch, ich sprach davon, im Westen so viele Lügenerzählungen, dass wir zuerst mal anfangen sollten bei uns wieder auf die Wahrheit zu besinnen. Denn das ist eine ethische Norm. Ohne Wahrhaftigkeit und Wahrheit gibt es auch keinen Frieden.
Was ist aus Ihrer Sicht die größte Lügenerzählung, die im Westen aktuell herumgeistert?
Die größte Lügenerzählung ist die, dass die NATO-Osterweiterung nichts mit dem Krieg zu tun habe. Die größte Lügenerzählung ist die, dass der Putsch auf dem Maidan, dass er eben nicht die Grundlage eben des Bürgerkrieges in der Ukraine war. Und die größte Lügenerzählung ist die, dass es keine CIA-Bunker in der Ukraine gegeben habe und dass es keine Biowaffenlabore dort gegeben habe. Ich könnte das endlos fortsetzen. Also solange man sich nicht ehrlich macht an dieser Stelle. Und ich sage es nochmal, solange man nicht den Grundsatz beherzigt, was man selber nicht haben möchte, das darf man auch keinem anderen zumuten. Also wenn man selbst an seiner Grenze keine Raketen haben möchte, die keine Vorwärtszeiten haben und keine Truppen haben möchte, dann kann man das auch einer Atommacht nicht zumuten. Denn hier kann man nicht jetzt etwa einen kleinen europäischen Staat mit Russland vergleichen. Nein, Russland muss man vergleichen mit den USA oder mit China. Und da sollten also alle Großmächte, sollten also sich darauf verständigen, nicht Truppen an ihren jeweiligen Grenzen stationieren zu wollen oder Raketen, weil das die Welt instabil macht. Und das sind die Erkenntnis, von denen man ausgehen muss, um überhaupt Frieden zu finden.
Wie denken Sie eigentlich darüber, dass jene Menschen, die diese Lügen, die Sie jetzt vor ihm vorgetragen haben, kritisieren, beispielsweise ein Jacques Beau, ein Schweizer, der in Brüssel lebt, dass denen Sanktionen drohen, dass die real werden, dass die Konten gesperrt werden, dass sie Ausreiseverbote auferlegt bekommen? Was halten Sie davon, von dieser Tendenz?
Ein Beweis, dass die jetzige europäische Institution, also ich muss sagen, ich bin ein engagierter Europäer von meinem Lebensgefühl, von meinen ganzen Überlegungen bin ich Europäer. Also ich bin ein großer Anhänger europäischer Zusammenarbeit. Aber was wir in der Brüsseler Bürokratie erleben, an der Spitze eben mit zwei Frauen, die total unfähig sind, das spottet jeder Beschreibung. Und nachdem die EU-Instanzen, so muss man ja sagen, eben zu Mitteln greifen, die man nur aus Diktaturen oder autoritären Systemen kennt, dass da Leute, weil sie eine andere Meinung haben, praktisch existenziell bedroht sind. Sie dürfen nicht mehr an ihre Konten oder sie dürfen auch nicht mehr reisen, wohin sie wollen. Das ist für mich ein Ausweis, dass diese europäischen Institutionen in der Spitze total verrottet sind. Ich habe da kein anderes Wort mehr für. Und wenn Sie dann noch das Wort Demokratie in den Mund nehmen, dann ist das eigentlich nur noch eine Zumutung. Solange also diese Institutionen diese Sanktionen da nicht aufgeben, dass sie eben die Meinung anderer verfolgen. Jacques Beau, der Schweizer, mir ist, also ich kenne viele seiner Sendungen, die ich früher gehört habe. Ich habe überhaupt nichts in Erinnerung, was da gefährlich gewesen wäre. Er hat nur eben eine andere Beurteilung der Lage und der politischen Zusammenhänge gehabt als der Mainstream damals. Dass man also solche Leute dann so sanktioniert, das ist ein solches Vergehen gegen das Ideal der Freiheit und der Demokratie, dass also die europäischen Institutionen sich damit völlig unglaubwürdig gemacht haben. Und alle Außenminister, die diesen Entscheidungen zustimmen, sind also keine Demokraten und haben keine Vorstellung von der Meinungsfreiheit.
Wer ist für Sie in Europa der Willy Brandt, der Gorbatschow der Gegenwart? Gibt es einen, der zumindest eine gewisse Tendenzen, Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Merkmale aufweist?
Das kann man leider nicht sagen. Es gibt einige europäische Regierungschefs, die eben diesem Trend widersprechen. Orban in Ungarn, dann in der Slowakei Fico, dann der neue tschechische Premierminister ist auch nicht bereit, ohne weiteres dem Mainstream zu folgen. Der spanische Premierminister hat eben gesagt, Ministerpräsident hat eben gesagt, die Spanier werden sich ohne weiteres nicht weitergehen, 5% ihrer Wirtschaftsleistung zur Aufrüstung zur Verfügung zu stellen und hat gespottet, bis die Russen über die Pyrenäen sind. Das dauert ja noch ein bisschen. Und das ist ja auch die Schizophrenie, um das dann nochmal aufs Aktuelle zu übersetzen. Die Russen hängen praktisch seit jetzt 4 Jahren an der gewissen Grenze fest. Gut, sie haben gewisse Geländegewinne und kommen aber nicht weiter. Und Man spottet auch in Europa dann oft darüber, wie unfähig die Russen seien, weiterzukommen. Gleichzeitig erzählen dieselben Leute, morgen sind sie am Brandenburger Tor und übermorgen also in Paris oder wo auch immer. Das ist ein solch absurdes Theater, dass man das nicht mehr nachvollziehen kann. Leider gibt es keinen Gorbatschow und keinen Brand im Moment. Das ist nicht absehbar. Das waren ja auch besondere Politiker, die meine höchste Wertschätzung und Anerkennung haben. Und die leider keine Nachfolge gefunden haben. Sie haben ja etwas gemacht, was eben heute überall fehlt. Sie sind aus dem Alltäglichen herausgetreten. Also Gorbatschow hat ja praktisch nicht zähe Abrüstungsverhandlungen geführt, sondern er hat immer wieder auch Vorleistungen erbracht. Nun kann man sagen, er war geschwächt, aber es tut nichts. Er hat Vorleistungen erbracht. Und hat gesagt, der Weg zum Frieden ist der Frieden. Er war ein wirklicher Menschenfreund. Und Brandt hat eben diese Diffamierung der Sowjetunion durchbrochen und hat eben gesagt, wir müssen verhandeln mit Moskau, wir brauchen Frieden mit Moskau und war ja ungemein erfolgreich dabei. Ich sage immer wieder, wenn wir die Zeiten von Brandt und Gorbatschow hätten, hätten wir dieses ganze unendliche Kriegsgeschwätz mit den daraus folgenden Ängsten der Bevölkerung auch, das gäbe es alles nicht. Und vor allen Dingen würden, das wäre das Wichtigste, keine Menschen in Europa sterben. Manche vergessen ja, dass die Russen, also Russland, ein europäisches Land ist.
Mit was für Gedanken lesen Sie gegenwärtig die Zeitungen? Vielleicht noch ein Wort zu den Medien. Also wie beurteilen Sie die Berichterstattung?
Ja, auch erstaunlich, dass sich, wenn man so will, die abweichenden Meinungen, die kritischen Meinungen, die Informationen, die man in den sogenannten Mainstream-Medien nicht mehr bekommt, dass sie sich in die sozialen Medien verflüchtigt haben und dass eben nur noch einzelne Zeitungen gegen den Strom schwimmen. Dazu gehört die Weltwoche ja auch. Das muss man der Weltwoche ja bescheinigen, ohne dass man eben plump schmeicheln will oder sonst etwas macht. Sie wird ja auch heftig dafür kritisiert.
Na gut, das ist wie Balsam, Herr Lafontaine, wenn Sie das sagen.
Ja, aber es ist ja immer so, denken Sie an Corona, dass also die Spinner auf einmal diejenigen waren, die letztendlich die Wahrheit gesehen haben. Und so haben wir jetzt auch bei dem Ukraine-Krieg ja feststellen können, dass das, was also völlig abgestritten wurde, dass eben der Westen erhebliche Schuld an dieser Entwicklung trägt, mittlerweile offiziell von den Vereinigten Staaten und ihren Vertretern eingeräumt wird. Und dass es auch immer mehr Menschen in Europa gibt, die jetzt allmählich das ganze Theater nicht mehr mitmachen wollen. Insofern werden ja diejenigen, die vor Jahren schon gesagt haben, wir müssen diesen Krieg durch Waffenstillstandsverhandlungen, Stopp der Waffenlieferung beenden, die werden ja heute bestätigt dadurch, dass immer mehr zumindest diese Position übernehmen. Das ist immer dasselbe. Und auch die Kriegspropaganda ist ja immer dieselbe. Derjenige, den man als Feind erklärt, wird dämonisiert, wird zum Teufel abgestempelt und von den eigenen Fehlern und von den eigenen Schwächen, dem eigenen Versagen wird immer wieder abgelenkt. Insofern haben leider die Medien in der großen Mehrheit, die Mainstream-Medien in Europa versagt, wie schon zu Corona-Zeit, wie schon zu Zeiten der Finanzkrise. Sie haben einfach die Wahrheit nicht zur Kenntnis nehmen wollen und haben mehr oder weniger sich mit den Mitteln der Propaganda auf die falsche Seite der Geschichte gestellt.
Sehen Sie eigentlich da auch eine Zuspitzung des Vokabulars? Staukelt man sich da blindlings hoch oder entspannt sich die Lage allmählich?
Ja, man kann ja das an den Wörtern schon erkennen. Also wenn, wenn in Deutschland das Wort Putin-Versteher passiert, dann zeigt das, oder dann muss man sagen, diejenigen, die dieses Wort benutzen, um gegenteilige Meinungen zu diskreditieren, sie sind geistig beschränkt, muss das so sagen. Denn die Voraussetzung, um mit Putin einen Frieden zu schließen, ist, dass man ihn versteht, dass man weiß, was hat er für Absichten, was hat er für Ausgangspunkte für seine Überlegungen, ist das eine. Oder es gibt nur einen einzigen Angriffskrieg, das ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Alle anderen Kriege sind keine Angriffskriege. Ich habe noch nie gehört, dass man von einem israelischen Angriffskrieg gesprochen hat, die können so viele Länder bombardieren, wie sie wollen. Angriffskrieg kennen unsere Journalisten. Davon haben sie ja geredet, nicht. Und natürlich eben auch ein US-Angriffskrieg. Also die 7 Bombardements, von denen ich jetzt gesprochen habe, die wurden nie mit Angriffskrieg oder völkerrechtswidrig bezeichnet. Also solange die Sprache so verwüstet ist, müssten sich die Medienschaffenden fragen, was eigentlich mit ihnen los ist, warum es ihnen nicht gelingt, die Sprache der Propaganda zu verlassen und allein schon über die Sprache nochmal also deutlich zu machen, dass man um die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit bemüht ist.
War es aus Ihrer Sicht ein Angriffskrieg Russlands gegen der Ukraine oder wie würden Sie das definieren?
Völkerrechtlich war trotz der zahllosen Bedrohungen, die also vom Westen gegenüber Russland ausgingen und trotz der zahllosen Schritte, die die russischen Interessen verletzten, gab es eben noch die Rechtsnorm des Völkerrechts, dass man eben dann immer noch nicht berechtigt ist, eine Armee, also es ist ja eine Art Präventivkrieg, in die Ukraine zu schicken, obwohl es viele, viele Gründe gab. Deswegen muss man das Völkerrecht hier gelten lassen, aber da muss man dann sagen, wenn man das Völkerrecht anwendet, und das ist ja das große Problem, dann muss man zum Ergebnis kommen, dieser Einmarsch der russischen Armee war völkerrechtswidrig, aber da muss man sagen, ungezählte Kriege des Westens waren und sind völkerrechtswidrig. Ich habe ja von den 7 Bombardements der USA gesprochen, wo man keine Empörung liest und keine großen Artikel oder zumindest sehr wenige liest, die eben diese Angriffshandlungen so qualifizieren. Ja, also im Falle Venezuelas gab es wohl eine breite Meinung, dass das doch nicht zulässig sei, vom Völkerrecht her gesehen. Aber wenn man das vergleicht eben mit der Propaganda gegen Russland und mit der Vernachlässigung der russischen Interessen, ist das dann doch deutlich, dass alles, was sich innerhalb der westlichen Atmosphäre abspielt, mit anderen Maßstäben gemessen wird. Man nimmt es als selbstverständlich hin, wenn die USA sagen, ganz Amerika, Mittel- und Südamerika ist unsere Einflusszone und wenn uns etwas nicht passt, greifen wir militärisch ein. Man stelle vor, Russland würde sagen, ganz Europa ist unsere Einflusszone und wenn uns was nicht passt, greifen wir militärisch ein.
Was haben Sie in den letzten Jahren, in den letzten 4 Jahren über die Menschheit gelernt?
Ja, dass die Geschichte, wie das so schön heißt, ein großer Lehrmeister ist, aber wenig Schüler hat.
Und was wünschen Sie sich, dass die Menschheit von den letzten 4 Jahren lernt?
Ja, dass die römische Weisheit, civis pacem, parabellum, also wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, dass sie tausendfach widerlegt ist, wenn immer weiter aufgerüstet wird, gibt es immer wieder Krieg. Und wie gesagt, deshalb wäre es wünschenswert, dass diese wahnsinnige Aufrüstung, die derzeit im Gange ist, also Trump hat ja gesagt, man muss den Militärhaushalt der USA jetzt von 900 Milliarden auf 1,5 Billionen erhöhen, also 1500 Milliarden. Und man kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Und Merz und ähnliche Geistesgrößen sind ja der Meinung, man müsste 5% der Wirtschaftsleistung, das wäre fast die Hälfte des Bundeshaushaltes, fürs Militär ausgeben. Das ist also alles nur noch der helle Wahnsinn. Und ich würde mir hoffen, dass also man erkennt, dass eben die beste Rüstung, ich kann es nicht oft genug wiederholen, Diplomatie ist und Verhandlungen. Und dass eben die Diplomatie der einzige Weg zum Frieden ist, es gibt keinen anderen. Wer aufrüstet, wird irgendwann ein Opfer der eigenen Aufrüstung werden.
Letzte Frage. Kommt es in der Ukraine 2026, also in diesem Jahr, zu einem Frieden? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, auch warum?
Es kommt nur dann zu einem Frieden, wenn Erschöpfungszustände eintreten, wie die dann auch immer aussehen, wenn es einfach nicht mehr weitergeht. Das kann schon sein, dass eben einfach nicht mehr das Geld zur Verfügung gestellt wird für Waffen, weil es ist ja die Frage, man sieht das jetzt bei den Verhandlungen über die 90 Milliarden, wo also dann die osteuropäischen, also Ungarn, von Ungarn angefangen, Staaten sagen, nein, so ohne weiteres machen wir das mit, nicht mit, insbesondere wenn die Ukrainer unsere Ölleitungen den Öldurchfluss von Russland in unsere Länder unterbinden, dann machen wir nicht mehr mit. Also irgendwo muss also eine Situation eintreten, dass wesentliche Dinge nicht mehr gehen. Es ist leider so. Dann kann man leider nach 4 Jahren hoffen, dass der Krieg zu Ende geht. Auf die Vernunft kann man wohl immer noch angesichts der Tatsachen, die ich geschildert habe, nicht setzen.
Allerletzte Frage: Was wäre Ihr Wunschszenario?
Dass es morgen aufhört, also dass, wie soll ich mal sagen, ein Friedensengel auf einmal in die Ukraine kommen würde und eben mit einem Zauberstab den Frieden herstellen würde. Denn wir sind ja unfähig, ich glaube, dass uns das ganze Leid so richtig vorzustellen, was dort ist, wenn man das selber nicht erlebt, das eigene Vorstellen ist wahrscheinlich nicht kräftig genug, um das alles nachzuempfinden und nachzufühlen. Aber so ungefähr hat man ja doch eine Ahnung. Und da kann man ja nur die armen Menschen bedauern, die Opfer also dieses Krieges sind. Das ist ja immer für mich ein großes Rätsel. Ich bin jetzt über 80. Mein Vater ist im Krieg gefallen, in Hitlers Krieg gefallen. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass einzelne Männer in ihrem Wahn, und das ist heute ja genauso, Tausende, Hunderttausende, Millionen in den Tod treiben können. Ich habe darauf keine Antwort, aber wie ist das möglich? Und die Menschen müssen eben ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und ich bin überhaupt nicht, oder ich nehme überhaupt, es ist für mich kein Problem, dass für mich die Kriegsdienstverweigerer auf beiden Seiten Hoffnung begründen. Denn würden die Menschen den Kriegsdienst verweigern, dann gäbe es auch keine großen Staatsmänner mehr, die Kriege befehlen würden.
Und dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.